Ja, würde ich gerne am Anfang beten. Gott, du bist immer der Erste. Egal, wo wir hinkommen, egal, wer wir sind, was wir tun. Auch bei der Liebe bist du immer der Erste. Hilf uns, das zu sehen und zu verstehen, dich wirklich an der ersten Stelle zu lassen, damit auch alles andere in die Reihe kommt. So, rede bitte auch jetzt und hilf uns hören. Amen. Wir sind jetzt zu 4 Bibelarbeiten zusammen, zu einem Satz. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Gestern war der Punkt Annähern und Anschauen. Ich habe erst das zu den Jahreslosungen überhaupt gesagt, wie die zustande kommen. Und wir haben uns dieses Wort, alles was ihr tut, geschehe in Liebe, auch die Sätze vorher, den einen Vers vorher schon etwas angeschaut, auch übersetzt. Heute haben wir die zweite Bibelarbeit, Liebe genauer betrachten. Morgen hätten wir dann die Liebe Gestalt gewinnen lassen, da gehen wir mal durch den ganzen Korintherbrief. Und die vierte wäre dann beschenkt, erneuert und herausgefordert durch die Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Oder alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Große Frage ist ja, Liebe, was ist es eigentlich? Ich habe ein etymologisches Wörterbuch zu Hause, im Deutschen auch fürs Griechische. Und da wird immer erklärt, wo die Worte so herkommen. Und da lese ich, das deutsche Wort Liebe steht vermutlich mit dem indogermanischen Leub, Begehren, Verlangen, Gieren in Verbindung, beziehungsweise leitet sich davon her. Ein Zusammenhang mit Laub ist nicht ausgeschlossen, wenn von der Begierde der Herdentiere nach frischen Laubzweigen ausgegangen wird. Einzelheiten bleiben aber unsicher. Sind wir keine Herdentiere, die das Laub von den Bäumen fressen? Müsste also Liebe noch was anderes verstehen? Ist ja gar nicht so leicht. Hätte jemand einen Vorschlag, wie man das Wort Liebe definieren könnte oder wie man das erklären könnte, ohne das Wort Liebe zu verwenden? Ja, Zuneigung, innige Zuneigung. Drückt was Körperliches aus, ich neige mich zu, also Nähe und doch auch eine innere Haltung dahinter. Harmonie. Liebe ohne Harmonie wird schwierig, ne? Herz spielt, ja, nicht nur Verstand mehr. Herz ist so das Zentrum, das Innerste, das, was einen ausmacht, das ist ganz eng beteiligt. Das kann man nicht zurückhalten oder raushalten, wenn es um Liebe geht. Großzügigkeit. Ja, miteinander, also Liebe und Gemeinschaft. Liebe ganz allein geht schlecht, ja? Es braucht Beziehungen, es ist ein Beziehungsbegriff, miteinander hat es was zu tun, dass man miteinander will und auch kann und tut, redet. Ja, ganz gewiss, Verstand, ich komme nochmal drauf. Vertrauen, also Liebe ohne Vertrauen, kann schwierig werden. Hingabe, Aufopferung. Kommen wir zu den Sachen, die einen sehr beeindrucken kann, wenn man das erlebt bei Menschen. Wie sich manche hingeben und aufopfern. Ich habe das manchmal bewundert bei Beerdigungsgesprächen, wie manche ihre Eltern gepflegt haben und sich wirklich dorthin gegeben haben. Wenn das nicht Liebe ist, weiß ich nicht, was Liebe noch ist. Ja? Also gibt es ganz starke Sachen. Ich habe mal Eheseminar oder Seminare mit Walter und Ingrid Trubisch mitgemacht, die so Pioniere auch der Ehearbeit waren, Missionare. Und die sagten, am Anfang ist es ganz gut, das Wort Liebe einfach mal durch Annahme zu ersetzen. Das erste, ich nehme jemand anderes an. Liebe ist mehr, aber das ist so ein erster Schritt. Ohne das wird es gar nicht gehen. Liebe hat ganz viel mit Annahme zu tun. Sie beginnt mit der Annahme des anderen. Hinwendung, Hingabe hatten wir. Dafür sorgen, dass es jemandem gut geht oder besser geht oder er vielleicht sogar glücklich ist. Also könnte man sagen, alles geschehe unter der Voraussetzung der Annahme des anderen, mit dem Ziel, Gutes für ihn zu erreichen. Wäre mal so eine Umschreibung der Jahreslosung, wenn ich das Wort Liebe rausnehme. Alles geschehe unter der Voraussetzung der Annahme des anderen, mit dem Ziel, Gutes für ihn zu erreichen. Da muss mir noch gar nicht sympathisch sein. Ja? Ich kann auch jemanden annehmen, der mir nicht so sehr sympathisch ist, aber sagen, gut, du bist halt so und ich will trotzdem oder überhaupt, auch unabhängig davon, wie du bist, dass es dir gut geht und will da was für mit tun oder dir was sagen, dass dir es gut geht. Wäre schon was. Manches kann man sogar von Managern lernen. Ich habe mal ein Seminar über Zeitmanagement mitgemacht bei Tempus. Das ist der Kalender, den ich immer noch habe, oder das Zeitplanbuch. Und die haben eine schlaue Definition über Liebe herausgebracht. Ich habe auch was über Zeit gelernt. Ja, also wie nutze ich in diesem Augenblick meine Zeit nach Gottes Willen am besten? Das wäre so eine Stelle, die man sich immer wieder mal, eine Frage, die man sich stellen kann. Wie nutze ich in diesem Augenblick meine Zeit nach Gottes Willen am besten, um Schwerpunkte zu setzen. Aber die haben auch das Wort Liebe definiert, weiß gar nicht mal warum. Ganz schlauer Satz. Liebe ist der bewusste, schöpferische Akt der Zuwendung zu einem Menschen, um ihm im Namen von Jesus zu helfen oder eine Freude zu machen, ohne dafür Bedingungen zu stellen. Gut formuliert, ne? Liebe ist der bewusste, schöpferische Akt der Zuwendung zu einem Menschen, um ihm im Namen von Jesus zu helfen oder eine Freude zu machen, ohne dafür Bedingungen zu stellen. Wenn ich das auf die Jahreslosung anwende, könnte ich also sagen, in allem, was ihr denkt, fühlt, redet, tut oder lasst, wendet euch schöpferisch anderen Menschen zu, um ihnen im Namen von Jesus zu helfen oder eine Freude zu machen, ohne dafür Bedingungen zu stellen. Ist jetzt etwas kompliziert und technisch ausgedrückt, auch recht anspruchsvoll und vielleicht sogar ziemlich steil, ein schönes Ideal. Zu schaffen ist das nicht so ohne weiteres. Wären wir wieder beim Thema Druck. Wer das immer tun will oder muss, ist vielleicht irgendwann fertig und ausgebrannt. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Die Herkunft und ursprüngliche Bedeutung im Deutschen habe ich schon erklärt. Wir sind leider ziemlich arm dran, was unsere deutsche Sprache angeht, beim Thema Liebe. Da kann man in unserer Sprache alles Mögliche, manchmal auch Unmögliche, runter verstehen. Die Sprache des Neuen Testamentes ist griechisch. Das war das, was damals in dem Raum, wo das zuerst verbreitet wurde, überall verstanden wurde. Und die griechische Sprache ist in manchem reicher als die deutsche Sprache. Und sie kennt vier Worte, die wir im Deutschen alle mit Liebe übersetzen. Aber vier ganz unterschiedliche Worte. Das erste Wort wäre Storge. Das ist die Empathiebindung oder die zärtliche Liebe und Zuneigung. Es ist die Liebe und Zuneigung in der Familie. Also zum Beispiel die Liebe der Eltern zu den Kindern. Das ist die natürlichste, emotionalste und am weitesten verbreitetste Liebe. Sie ist ohne Zwang, weil sie beruht auf Zuneigung. Aufgrund von Vertrautheit, haben wir auch das Vertrauen wieder mit drin und Vertrautheit. Dieses Wort bezeichnet eher eine selbstverständliche und ganz natürliche Liebe. Und dieses Wort Storge kommt im Neuen Testament überhaupt nicht vor. Das ist nichts gegen diese Liebe gesagt, gar nicht, sondern die ist und war einfach selbstverständlich. Da muss nicht extra zu aufgefordert werden. Das musste nicht extra thematisiert werden. Das zweite Wort verstehen wir wahrscheinlich auch, wenn wir nicht Griechisch können. Eros, die erotische, die romantische Liebe. Das ist etwas sehr Schönes. Muss ich vermutlich auch nicht näher erklären. Man ist verliebt, also die Phase der Verliebtheit ist das so das Hervorstechendste. Man ist körperlich voneinander angezogen. Geschlechtlichkeit, Sexualität, Hormone spielen hier eine entscheidende Rolle. Das kann zu wunderschönen, tiefen Erfahrungen führen. Eros kann noch etwas Berauschendes haben, bedeutet auch Rausch im Griechischen. Die Griechen suchten regelrecht Rausch im Eros. Es gab da erotische, religiöse Kulte direkt, wo man sich da richtig reinsteigerte. Tempel, Prostitution, diese Dinge gehören da dazu. Eros ist der Drang nach einem Objekt eher. Das Wort Eros ist also das Wort, das für die sinnliche, lustvolle, geschlechtliche Liebe steht und das entsprechende Verlangen und die Begierde danach. So sagt sein Wörterbuch. Dieses Wort kommt im Neuen Testament ebenfalls nicht vor. War auch selbstverständlich. Darf alles sein, ja, im richtigen Platz. Aber dazu musste niemand aufgefordert werden. Eros, so hat es jemand geschrieben, ist eine Allerweltsliebe, die bald hier, bald dort ihre Befriedigung sucht. Das ist so das Problematische dann dabei. Wenn das eine nicht mehr anzieht, geht es zum nächsten oder so. Weil es muss ja aufgefrischt werden und das kann auch schnell mal nachlassen, diese Anziehungskraft eines anderen. Ein drittes Wort wäre die Philia, die Freundesliebe, die Liebe zwischen Freunden. Dieses Wort steht für Freundschaft, die Menschen aneinander bindet, weil sie gemeinsame Werte teilen und vertreten, weil sie gemeinsame Aktivitäten finden, Interessen teilen. Es ist die fürsorgliche Liebe. Dort sind Sympathie und Harmonie wichtige Kennzeichen, dass man einander sympathisch ist und miteinander harmoniert, so in innerer Übereinstimmung auch einigermaßen. Da geht es nicht um Trieb, da geht es auch nicht um Rausch oder so etwas, sondern um Sympathie, das aus gemeinsam schwingt. Wir kennen alle auch Worte, die zusammengesetzt sind mit der Philia, etwa die Philosophie, ist die Liebe zur Weisheit. Philologie ist die Liebe zu den Worten, zur Sprache. Philosemiten wären das Gegenteil von Antisemiten, die außer die Semiten oder die Juden lieben. Das Wort Philia für die freundschaftliche Liebe und Zuneigung findet sich als reines Wort, also ohne Kombination mit anderen Worten, im Neuen Testament einmal. Und zwar in Jakobus 4,4. Wisst ihr nicht, dass die Liebe, die Freundschaft mit der Welt, Feindschaft mit Gott ist? Liebe zur Welt oder Freundschaft zur Welt, Feindschaft mit Gott. Wisst ihr nicht? Damals wunderte sich Jakobus, dass sie es nicht wussten. Heute wundert man sich, wenn es jemand weiß. Das Wort Philein, also das Verb als Freund lieben, findet sich 25 Mal im Neuen Testament. Das kommt durchaus vor. Auch in dem Gespräch zwischen Jesus und Petrus, liebst du mich, wechseln die Worte der Liebe und dann kommt dort das Philein vor, oder Phileo, als Freund lieben. Ja, dort spielt es eine Rolle. Es kann auch mit Küssen übersetzt werden. Und in dieser Übersetzung kommt es genau dreimal vor im Neuen Testament, und zwar bei Judas, der so als Freund sich stellt und da Jesus verrät, verratende Freundschaft, missbrauchte Liebe. Ja. Wir hatten bis jetzt drei Worte. Eros, Philia und Storge beruhen auf gegenseitiger Anziehung. Sie sind also abhängig von der Anziehung oder Ausstrahlung des anderen. Das heißt, diese Arten von Liebe hängen von gewissen Voraussetzungen ab. Und das Dumme ist, dass diese Voraussetzungen sich mitunter ändern können. Manchmal sehr schnell. Ich Ich habe zweimal getraut, die haben sich schon als Konfirmanden unter dem Tisch die Händchen gehalten. Und dann Abitur, ganz schnell haben sie geheiratet. Und dann ist der Mann bei einem Fest zum Drei-Meter-Turm gesprungen und hat sich Rückgrat oder Genick gebrochen. Jedenfalls war schlagartig gelähmt und alles, das Leben hing an seinem Faden und es war ganz schwierige Zeit. Da kann die Anziehung des anderen ganz schnell aufhören in so einem Zustand. Das hat gehalten, die Liebe steht noch. Dann merken wir, da ist noch mehr im Spiel gewesen als nur die gegenseitige Anziehung, die mit einem Schlag auch mal vorbei sein kann. Und da gibt es ein viertes Wort für Liebe, das ist die Agape, die bedingungslose göttliche Liebe. Dieses Wort ist im profanen Griechischen, also in der normalen griechischen Literatur, erst seit dem ersten Jahrhundert vor Christus überhaupt bezeugt. Vorher taucht das gar nicht auf. Und auch in dem ersten Jahrhundert vor Christus nur sehr sporadisch und mit einer unklaren Bedeutung. Also irgendwie mit Liebe, ja, aber es war nicht groß gefüllt. Aber im Neuen Testament wurde dieses Wort Agape zum Hauptwort für Liebe. Agape ist die Liebe, die unabhängig von den Umständen existiert. Es ist die selbstlose Liebe, die aus einer Willensentscheidung herauskommt. Also Liebe ohne Voraussetzungen und Vorbedingungen. Nicht die erwidernde, sondern die gebende Liebe. Ich habe mich entschieden zu lieben und deshalb liebe ich. Die Agape-Liebe ist also nicht der Drang nach einem Objekt wie die erotische Liebe. Es zieht mich dort unbändig hin, ich kann mich gar nicht mehr beherrschen, sondern sie ist vom Subjekt her bestimmt. Der Liebende entscheidet, es ist freie Entscheidung, entschiedene Tat. Und der Liebende wählt den oder die Geliebte und hält an dieser Wahl fest, und zwar von sich aus. Unabhängig davon, wie der andere sich benimmt oder was er dazu sagt. Er hat entschieden, ich liebe. Der Liebende entscheidet, wen er liebt und hält fest. Unabhängig davon, was der oder die Geliebte tut oder nicht. Es ist die schenkende Liebe. Es ist die Liebe, die sich selber verleugnen kann und die sich voller Erbarmen hingibt. Und Agape, dieses Wort, wird zunächst vorwiegend von der Liebe Gottes gebraucht oder dort überhaupt. Gott liebt einfach. Ohne dass er in unserem Aussehen oder in unserem Wesen oder in unserem Verhalten irgendeinen Grund dazu hätte oder auch nur bräuchte. Gott braucht keinen Grund, um uns zu lieben. Er liebt uns einfach. Und wir können überhaupt nichts tun, um Gottes Liebe zu uns hervorzurufen oder zu vergrößern. Manche Christen versuchen das immer wieder. Ich versuche, lieb zu sein und Gutes zu tun, damit Gott mich mehr liebt. Vergiss es. Du kannst überhaupt nichts tun, um Gottes Liebe zu dir zu steigern. Du musst auch nichts tun, weil Gott entschieden hat, ich liebe dich. Punkt. Und weil er das entschieden hat, deshalb liebt er uns. Und deshalb ist auf diese Liebe absolut Verlass. Sie hängt nämlich von Gott ab und überhaupt nicht von uns und unserem Verhalten. Also wir können ihn da auch nicht so schnell von abbringen. Gottes Entscheidung, nicht unsere Entscheidung oder unser Verhalten bestimmt das. Sie hängt von Gottes Wesen ab. Er ist Liebe und nicht von unserem Wesen. Wenn es Gottes Liebe ist, dann ist es eigentlich eine übernatürliche Liebe. Es ist die Liebe des Höheren, der den Niedrigeren emporhebt, zu sich hebt. So kann die Bibel sagen, Gott ist Liebe. Liebe in Person. Das ist sein Wesen. Martin Luther sagte einmal, Gottes Liebe sucht nicht das Liebenswerte, sondern sie schafft es. Gottes Liebe sucht nicht das Liebenswerte, sondern sie schafft es. Indem Gott mich liebt, bin ich liebenswert. Weil Gott diesen Wert in mir sieht. Und so entschieden hat. Also Gott liebt uns nicht, weil wir so liebenswert oder schön sind, sondern wir sind kostbar und wertvoll, ja liebenswert, weil Gott uns liebt Und das gilt jetzt für jeden. Oder Bonhoeffer sagte, der Grund der Liebe Gottes zum Menschen liegt nicht im Menschen, sondern allein in Gott selbst. Dieses Wort Agape für die selbstlose, von Anziehung und Erwiderung unabhängige Liebe, die eine Entscheidung des Willens ist, kommt 154 Mal im Neuen Testament vor. Und das Verb dazu, agapao, 143 Mal. Wir merken also, das ist ziemlich häufig Thema. Was bedeutet das? Es bedeutet zunächst, die Initiative liegt bei Gott. Er hat das erste Wort. Er begründet das Verhältnis zu uns. Von ihm geht alles aus, was Liebe heißen darf. Wir sind von Gott geliebt. Und unsere Liebe kann nur Rückstrahlung und diese Liebe aus dem Himmel sein, so wie der Mond nur das Sonnenlicht reflektieren kann. Er hätte keine Chance zu leuchten ohne die Sonne. Und trotzdem hat der Mond schon helles Licht nachts. Es ist ein Unterschied, ob wir Vollmond haben oder Neumond. Ja? Und so können auch wir und brauchen auch nur die Liebe Gottes, die Sonne, die uns anstrahlt, zu reflektieren wie der Mond. Das heißt, wir sind zunächst die Passiven. Der Aktive ist Gott. Wir können uns nur Gott zuwenden, in dem Maße, wie wir seine Zuwendung erfahren haben. Seine Zuwendung ist das Erste. Und wir können Gott nur in dem Maße lieben, wie wir seine Liebe zuvor empfangen haben. Also zunächst sind wir ganz die Passiven, die Empfangenden. Alles andere ergibt sich daraus. Wenn Gott Gott ist, ist er sowieso immer der Erste. Ja, und initiiert alles und hat Vorrang. Geht gar nicht anders, sonst wäre er nicht Gott. Das ist also ganz logisch auch. Gott weckt in uns den Glauben und damit auch die Liebe. Die Bibel sagt, der Glaube kommt erst zur Wirkung oder zur vollen Verwirklichung durch die Liebe. Gott gibt uns seinen Geist, sagt Paulus an der anderen Stelle, Römer 5. Und er schüttet durch seinen Geist seine göttliche Liebe direkt in unser Herz. Das ist ein Wort von ausschütten, ausgießen. Das ist richtig reichlich. Nicht nur so sanft mal tröpfeln, nicht nur Nieselregen, sondern er flutet durch seinen Geist unser Herz mit seiner Liebe. Das hängt sehr eng zusammen. Für mich wurde erst, ich sag mal, erfahrbar oder konnte ich persönlich annehmen, dass Gott mich liebt, tatsächlich liebt. Theoretisch wusste ich schon immer, weil es in der Bibel steht, aber als ich eine neue Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht habe, weil da kam die Liebe Gottes mit. Das war ein Geschenk. Ja? Also es geht immer wieder nur von Gott aus und dann kann das in uns Raum gewinnen. Und wenn diese Liebe von Gott kommt, wenn sie Gottes Liebe ist, dann hat sie auch eine ewige Dimension. Dann ist sie das, was bleibt. Über diese Zeit und über diese Welt hinaus. Hier auf der Erde leben wir im Glauben, sagt die Bibel. Das heißt, wir sehen noch nicht, was wir glauben. Wir leben in der Hoffnung. Also das hier, was wir hier haben, ist noch nicht alles. Da kommt noch was und so das Beste. Glaube, Hoffnung, Liebe, das ist wie so ein Dreieck, in dem sich das Christsein abspielt oder das Feld. Und die Liebe ist die Größe davon, sagt Paulus, weil sie das ist, was den Himmel ausmacht. Und was Gott ausmacht. Also ihr gehört die absolute Zukunft, die Ewigkeit. Und sie erfüllt alles weit über unseren Tod und unsere Zeit hinaus. Und so kommt mit der Liebe tatsächlich schon ein Stück Himmel, zumindest ein Stück in unsere Welt hinein. Also die erste und entscheidende Erkenntnis zum Thema Liebe ist, unsere Liebe kann nur Antwort auf Gottes Liebe sein. Sie ist, kann nur Reaktion sein oder Reflexion, Widerspiegelung der Liebe Gottes. Wir haben sie nicht in uns selber vorrätig, von uns aus. Sie kann uns auch nicht anerzogen werden. Sei mal schön lieb. Manche haben das gut trainiert, aber das ist nicht gemeint mit der biblischen Liebe. Wir können sie uns nicht antrainieren, wir können und müssen sie auch nicht produzieren oder machen. So irgendwie mühsam aus uns hervorbringen, hervorstülpen. Versuchen manche, aber es ist mühsam und es kommt meistens das Gegenteil von raus. Sondern wir können sie zunächst nur empfangen, aufnehmen, in uns wirken lassen und das hat dann Auswirkungen. Wenn sie in uns wirkt, hat es Auswirkungen, dass wieder Wirkungen aus uns herausgehen. Dann kommt die Liebe wieder aus uns heraus. Übrigens, wenn sie nicht wieder aus uns herauskommen darf, dann verkümmert sie auch wieder in uns. Auch die empfangene Liebe. Das ist auch bei aller anderen menschlichen Liebe so, außer Eros, sage ich jetzt mal. Wer als Baby, als Kind keine Liebe empfangen hat und auch nicht weiter geliebt wird in seinem Leben und Liebe empfängt, der wird kaum Liebe geben können. Das ist eine ganz große Not. Das ist eine ganz große Not bei vielen. Aber es gibt eine Chance. Und die Chance ist, die Liebe Gottes ist noch größer als alle menschliche Liebe. Und wer dieser Liebe begegnet und wer sie aufnehmen kann, aufsaugen kann, dessen Liebesmangel wird tatsächlich gestillt. Dessen Liebestank wird gefüllt. So sage ich das mal. Ich denke, jeder von uns hat so einen Liebestank in sich. Und der will auch ständig neu gefüllt werden. Und wenn dieser Liebestank gefüllt ist oder gar überläuft, dann können wir aus dieser Fülle heraus auch Liebe weitergeben. Gilt auch für die anderen Arten von Liebe. Und hier kann ich als Seelsorger sagen, dass das eine große Chance ist, auch wenn jemand die Liebe Gottes erfährt, dass dann manches geheilt wird oder nochmal ausgeglichen wird, was vorher nicht empfangen werden konnte, weil da ein Mangel war. Agape, die Liebe Gottes, die in und unter uns Menschen Gestalt gewinnen will. Sie kommt zuerst von Gott zu uns. Und dann kann sie auch durch uns zu anderen Menschen kommen. Ich würde dazu jetzt gerne mal was lesen oder lesen lassen. Machst du mal eins davon und ich mache das andere. Welche Farbe liebst du?
Rot.
Rot. Dann liest du bitte rot.
Definiere mal das Wort Liebe.
Liebe bedeutet, das Beste füreinander zu wollen.
Ja, und um es anders zu formulieren, Liebe bedeutet, dass man sich ganz in eine andere Person hineinversetzt, ihre Gefühle nachempfindet, in ihren Schuhen geht, ihre Tränen weint, ihre Freude teilt und ihre Lasten mitträgt und das eigene Leben weitergibt.
Das gefällt mir.
Die Bibel sagt, dass Gott Liebe ist. Und wenn Gott Liebe ist, muss das die größte und absoluteste Liebe sein. Glaubst du, dass Gott dich liebt?
Ja, das glaube ich.
Was muss denn Liebe dann bewirken?
Liebe muss in der Lage sein, sich in eine andere Person hineinzuversetzen.
Was wäre denn die größte Erscheinungsform der Liebe?
Dass Gott sich ganz in eine andere Person hineinversetzt.
Und wie könnte das dann praktisch aussehen? Wie sehe die größte Manifestation einer solchen Liebe aus?
Gott müsste sich selbst an unsere Stelle stellen. Er müsste in unseren Schuhen laufen.
Ja, und er müsste auch unsere Gefühle nachempfinden.
Und unsere Tränen weinen.
Und unsere Lasten auf sich nehmen. Und unser Gericht, ja sogar unseren Tod auf sich nehmen, um uns zu retten und um uns Leben zu geben.
Wenn Gott also Liebe ist, dann ist es genau das, was er tun würde.
Die größtmögliche Offenbarung seiner Liebe haben wir schon auf unserer Erde empfangen. Gott hat sich an unserer Stelle gestellt. Eine größere Liebe als diese kannst du nirgends finden. Ob du sie spürst oder nicht, ist nicht so erheblich. Das ändert nämlich nichts an der Tatsache, dass er dich hebt. Kein gutes Werk kann seine Liebe vergrößern und keine Sünde dieser Welt kann seine Liebe verringern. Nichts, was du tust, kann diese Liebe verändern. Seine Liebe ist immer da, ob du sie gerade spürst oder nicht. Wir können uns nur von seiner Liebe verändern lassen. Es liegt an uns, diese Liebe zu empfangen und an andere weiterzugeben.
Ja, das ist aus einem Buch, Jonathan Kahn, der Lehrer und sein Schüler, ist wie so ein Andachtsbuch, wo es solche Lehrgespräche gibt, und das fand ich hier sehr passend dazu. Ich würde gern dazu ein Lied vorspielen, was ich selber sehr liebe, wo nochmal das hervorgehoben wird, dieses Ich empfange Gottes Liebe. Wir hören es uns einfach mal an. Ich habe in einem Wörterbuch Interessantes zum Thema Liebe gefunden, von Ralf Luther. Zur Liebe Gottes schreibt es: Unter Liebe Gottes versteht das Neue Testament den Zug des Allmächtigen zu dem, was ihm ähnlich ist. Und dieser Zug bleibt bestehen, auch nachdem der Mensch von seiner anfänglichen Höhe gefallen ist und sich von Gott abgewandt hat. Der Schöpfer kann von dem nicht lassen, den er so herrlich erschuf. Gott ist Liebe. Sein ganzes Tun ist beherrscht von dem Drang, Gemeinschaft zu haben mit dem, was ihm ähnlich ist. Dementsprechend dann die Liebe zu Gott. Der Mensch ist in seiner Herkunft nach Gott ähnlich. Gott ist Liebe. Da kommt es dem Menschen zu lieben. Das ist seine Bestimmung. Das Neue Testament versteht unter Liebe nicht eine Tugend, also etwas Angelerntes, etwas, wozu man sich erziehen, sondern oder was man sich durch Vorhalten eines Gesetzes oder eines Ideals abnötigen kann, sondern Liebe ist etwas Urgewaltiges, ein mächtiges Ergriffensein. Die Liebe zu Gott entsteht wie alle Liebe nur durch Begegnung. Diese Liebe entsteht durch Begegnung und sie besteht durch dauernde Berührung. Sie ist in ihrem Wesen nach Gemeinschaft, miteinander, sagte vorhin jemand. Und Liebe zu Mitmenschen heißt, sich mächtig hingezogen fühlen zu dem, was göttlich ist in ihnen. Wir sollen in jedem, der uns begegnet, das Gottesebenbild ernst nehmen und es aus allem Schutt herauszufinden suchen. Nicht das Böse, das dem Feind anhaftet, soll ich lieben, sondern das Gute, das der Schöpfer in ihm pflanzte. Nicht die Lumpen soll ich lieben, die der Königssohn eben trägt, sondern den Königssohn, der eben Lumpen trägt. Dasselbe gilt von allen äußerlich und innerlich verwahrlosten Menschen. Der Jünger soll jeden Mitmenschen mit den Augen des Schöpfers ansehen. Weil die Liebe der Zug zum Göttlichen im Anderen ist, ist sie immer auch Ehrfurcht, Wertschätzung, Hochachtung. Die Liebe, weil sie der Zug zum Göttlichen im Nächsten ist, kann nicht anders, als sich gegen das Ungöttliche zu wenden, das sie an ihm findet. Die echte Liebe hat die Kraft, am Anderen zu unterscheiden, was gut und böse ist, und ihn vom Bösen zu scheiden. Sie hat den Mut, wo es nötig ist, durchgreifend zu handeln. Wenn ich das mal ein Stück versuche zusammenzufassen, was Liebe im Neuen Testament bedeutet, dann könnte ich die Jahreslosung etwas ausführlicher so übersetzen. Ihr seid von Gott, der sich unwiderruflich dafür entschieden hat, geliebt. Alles, was ihr denkt, fühlt, redet und tut, geschehe, gehe hervor, werde zur Welt gebracht, aus und in der Wirklichkeit dieser göttlichen Liebe, mit der ihr erfüllt seid. Lebt in dieser Liebe und gebt sie weiter, immer und überall an alle. Lest es ruhig nochmal. Ihr seid von Gott, der sich unwiderruflich dafür entschieden hat, geliebt. Alles, was ihr denkt, fühlt, redet und tut, geschehe oder gehe hervor, werde zur Welt gebracht, aus und in der Wirklichkeit dieser göttlichen Liebe, mit der ihr erfüllt seid. Lebt in dieser Liebe und gebt sie weiter, immer und überall an alle. Es gibt eine, ich denke, in der Weltliteratur unübertroffene Beschreibung dieser göttlichen Liebe. Die steht auch im 1. Korintherbrief im 13. Kapitel. Und ich würde euch bitten, das mal aufzuschlagen, wer eine Bibel bei sich hat. Neues Testament ist das letzte Viertel der Bibel, wer eine ganze Bibel hat. Dort haben wir erst 4 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, Apostelgeschichte, dann geht es an die Römer, das ist die Hauptstadt, und dann an die Korinther, da sind wir da schon. 1. Korinther 13. Ich lese es mal hier nach der Luther 2017, die ja ziemlich altbacken ist, aber dafür lyrisch. Ich werde es dann noch näher beschreiben. 1. Korinther 13. Und ihr vergleicht mal ein bisschen mit oder schaut mit rein. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir es nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Vers 8, die Liebe hört nimmer auf, wodurch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. In den ersten drei Versen sagt Paulus, Liebe ist alles. Sie gibt allem erst ihren Wert. Ohne Liebe ist alles andere nichts. Die letzten Verse sagen, alles andere vergeht, die Liebe bleibt. Glaube, Hoffnung und Liebe machen das Leben eines Christen aus. Das Größte davon ist die Liebe. Und der mittlere Vers oder der mittlere Abschnitt beschreibt die Liebe sehr konkret. Und interessant ist hier und auch wichtig, hier steht gerade nicht, wer liebt, verhält sich so und so und so. Macht das und das und das Und du musst das und das machen oder lassen, wenn du liebst. Das steht dort nicht. Nochmal, kein Druck, ja? Sondern hier wird gesagt, die Liebe ist, also die Liebe in ihrer reinen Form, die ist so, als Liebe erstmal. Gottes Liebe ist so. Gott liebt so, wie es hier steht. Und wenn du diese Liebe aufgenommen und empfangen hast und diese Liebe sich mehr und mehr entfaltet in dir, dann wirst du auch immer mehr davon widerspiegeln, was diese Liebe kennzeichnet. Man könnte das, was Paulus hier schreibt, schnell runterlesen, wie ich es jetzt gemacht habe. Aber eigentlich müsste man das langsam durchbuchstabieren. Ich habe das in gewisser Weise mal getan. Ist ja, wie gesagt, ursprünglich griechisch geschrieben. Und die griechischen Worte haben immer, Übersetzung ist ja schwierig, es ist nie deckungsgleich mit Deutschen. Ja? Es gibt so eine gemeinsame Schnittmenge, wenn man was übersetzt. Und dann ist das andere Bedeutungsfeld noch anders als bei uns im Deutschen. Und von da habe ich es mal ganz ausführlich übersetzt, was Paulus hier meint, für mich selber. Und ich bitte euch einfach nochmal dort ab Vers 7 reinzuschauen und ich lese mal, was das alles heißt, ein bisschen ausführlicher. Die Liebe ist langmütig. Sie hat lange Zeit Mut, Herz, Lebenskraft, Gemüt und Gefühl. Sie kann geduldig warten, hat Nachsicht und Geduld mit den Fehlern anderer und ist nicht zu Zorn und Strafe geneigt. Die Liebe hat einen langen Atem. Sie lässt dem anderen Zeit und gibt nicht schnell auf. Die Liebe ist freundlich, sie ist brauchbar, man kann damit etwas anfangen. Sie begegnet den Bedürfnissen in praktischer Weise. Sie ist tüchtig, mild, sanft, bequem, angenehm, gut, gütig, hilfreich. Sie ist einfühlsam, taktvoll und ermutigend. Die Liebe eifert nicht. Eigentlich, sie ist nicht in leidenschaftlicher Erregung. Sie ist nicht neidisch, eifersüchtig, hasserfüllt gegenüber anderen. Sie ist nicht fanatisch, sondern lässt dem anderen Freiheit. Sie kocht nicht über in Eifer oder Eifersucht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie prahlt nicht, spielt sich nicht auf, bläht sich nicht auf. Sie führt sich nicht als Windbeutel auf. Sie macht nicht große und schöne Worte, wo nichts dahinter steht. Sie brüstet sich nicht mit irgendwelchen Sachen. Die Liebe lügt nicht, übertreibt nicht. Sie ist nicht aufdringlich und schmeichlerisch. Sie gibt nicht an. Sie macht nicht große Worte und stellt sich nicht zur Schau. Die Liebe bläht sich nicht auf. Sie bläst sich nicht auf. Sie macht sich nicht wichtig. Sie ist nicht aufgeblasen oder hochmütig. Die Liebe überhebt sich nicht. Die Liebe verhält sich nicht ungehörig. Sie verletzt nicht den Anstand, ist nicht rücksichtslos und taktlos. Sie verletzt die Ehre nicht. Sie benimmt sich nicht rüde, grob oder plump. Die Liebe, Gottes Liebe in uns, sucht nicht das Ihre. Sie sucht und strebt nicht nach ihrem Vorteil, ist nicht selbstsüchtig. Sie fragt nicht, was habe ich davon? Sie ist nicht von Eigeninteresse bestimmt, sondern denkt und redet vom anderen her. Sie besteht nicht auf ihren eigenen Rechten oder ihrem eigenen Weg, ihrer eigenen Art und Weise. Die Liebe lässt sich nicht erbittern, sie wird nicht scharf und gereizt, lässt sich nicht erhitzen, erzürnen, auf die Palme bringen, lässt sich nicht zu Bitterkeit und Zynismus hinreißen. Sie wird nicht bitter, sondern ist zur Vergebung bereit. Sie wendet sich nicht nur den sympathischen Menschen zu, sondern auch den schwierigen. Sie lässt die Gemeinschaft nicht abreißen. Sie ist nicht überempfindlich oder empfindlich, sie oder verärgert, gereizt, reizbar, aufgebracht, ärgerlich, übelnehmerisch. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Sie stellt das Böse, das Schlechte, das Unglück, den Schaden, Schmähungen und so weiter nicht in Rechnung. Sie rechnet es niemanden an, denkt auch nicht darüber nach. Sie beachtet erlittenes Unrecht nicht. Die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie hat keine Freude an Unrecht, an Verbrechen, Kränkungen, Beleidigungen. Die Liebe kennt also keine Schadenfreude. Sie kann sich auch nicht an unrechtmäßig erlangtem Besitz erfreuen. Sie freut sich an Echtheit. Sie freut sich, wenn das Recht und die Wahrheit den Sieg davontragen. Die Liebe erträgt alles. Das Verb ertragen leitet sich von Dach, Decke, Decken her. Ein Haus mit einem Dach versehen, etwas bedeckt halten. Das heißt, die Liebe gibt Geborgenheit, sie schützt auch das Schwache. Sie trägt das Schwache oder die Schwächen anderer nicht nach außen, sondern sie schützt vor Bösem, dass es nicht eindringt. Weil sie mit Gottes Möglichkeiten rechnet, gibt sie nicht auf, sondern kann ertragen. Liebe hält allem stand. Sie bleibt aufrecht und ermutigt, sie behauptet sich. Und sie wird wieder fröhlich, egal was kommt und wie es kommt. Die Liebe glaubt alles. Das heißt, Liebe und Vertrauen sind Zwillingsgeschwister, hat man vorhin auch. Vertrauen gehört dazu. Liebe lebt aus dem Vertrauen und vertraut sich auch an. Sie traut dem anderen etwas zu, baut auf ihn, erkennt ihn an, ist von ihm überzeugt. Liebe hat immer noch Vertrauen, ist bereit, das Beste von jeder Person zu glauben. Die Liebe hofft alles. Das heißt, die Liebe gibt nie etwas oder jemanden als hoffnungslos auf. Sie erwartet alles Gute vom anderen und ist frei von Vorurteilen. Liebe hat immer noch Hoffnung. Ihre Hoffnungen lassen unter keinen Umständen nach. Liebe duldet alles. Wörtlich, sie bleibt darunter, sie hält aus und hält stand. Sie flieht nicht vor schlimmen Verhältnissen. Wenn die Liebe schon einem anderen nicht helfen kann, dann hält sie mit ihm sein Elend aus. Sie bleibt bei ihm und haut nicht ab. Liebe hat immer noch Geduld, ohne schwach zu werden. Und Liebe hört niemals auf, wörtlicher, sie fällt niemals. Sie wird nicht hinfällig, sie verfällt nicht. Sie fällt nicht um, lässt nicht nach, veraltet, versagt, unterliegt nicht. Sie kommt nicht um, geht nicht zugrunde, kommt nicht ans Ende. Am besten können es noch die Engländer oder Amerikaner übersetzen. Dort steht dann Love never fails. In diesem fails steckt das alles mit drin. Und das alles, was diese Liebe ausmacht, darfst du und solltest zunächst mal für dich ganz persönlich hören, dass Gott dich genauso liebt, wie es hier beschrieben ist. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht langweilig wird. Ich lese das nochmal von Gottes Liebe her. Und ich bitte einfach mal, kann jeder auch die Augen schließen und sich das mal so annehmen für sich persönlich. Hört das mal für dich, dass Gott dich so liebt, dass du da gemeint bist und Gott so mit dir umgeht. Und lass das mal wirken. Gottes Liebe zu dir ist langmütig. Sie hat lange Zeit Mut und ein Herz für dich, Lebenskraft, dir zugewandte Gefühle. Sie kann geduldig warten, bis du mal etwas kapierst oder endlich tust. Sie hat Nachsicht und Geduld mit deinen Fehlern. Gott ist nicht zu Zorn und Strafe geneigt. Erwartet nicht, wann er endlich einen Grund findet, dir eins reinzutreten oder dir einen Knüppel zwischen die Beine zu hauen oder dir einen Bußgeldbescheid auszustellen. Gott hat einen langen Atem. Er lässt dir Zeit und gibt nicht auf. Gottes Liebe zu dir ist freundlich. Sie ist brauchbar, praktisch, gut. Sie begegnet deinen Bedürfnissen in praktischer Weise. Sie ist tüchtig, mild, sanft, bequem, angenehm, gut, gütig, hilfreich. Gott ist einfühlsam, taktvoll und ermutigend, auch zu dir. Gottes Liebe eifert nicht, eigentlich sie ist nicht in leidenschaftlicher Erregung, sie ist nicht fanatisch. Sie lässt dir Freiheit. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Also Gott treibt mit dir keine Spiele. Er spielt sich auch nicht auf. Er prahlt nicht mit seiner Überlegenheit. Er macht nicht große oder schöne Worte, wo nichts dahinter steht. Er belügt dich nicht. Und er übertreibt nicht. Er macht keine falschen Versprechungen. Gott ist auch nicht aufdringlich zu dir. Er schmeichelt auch nicht. Die Liebe bläht sich nicht auf. Gottes Liebe ist nicht aufgeblasen oder hochmütig. Sie überhebt sich nicht über dich oder andere. Gottes Liebe verhält sich nicht ungehörig. Sie verletzt nicht den Anstand. Ist nichts rücksichtslos oder taktlos. Sie verletzt die Ehre nicht. Sie benimmt sich nicht rüde, grob, plump. Wenn Gottes Geist dir begegnet, dann verhält er sich eher wie ein Gentleman. Gottes Liebe sucht nicht das Ihre. Sie sucht und strebt nicht nach ihrem Vorteil, ist nicht selbstsüchtig. Sie fragt nicht, was habe ich davon? Gott braucht dich nicht unbedingt, er ist nicht auf dich angewiesen. Aber er möchte, dass du heil bist. Und er möchte dich gebrauchen. Und das bedeutet die höchste Erfüllung für dich. Das ist dein größtes Vorrecht. Gottes Liebe zu dir lässt sich nicht erbittern. Er reagiert auf deine Macken und Fehler und Fehltritte nicht scharf und gereizt. Du kannst ihn damit nicht auf die Palme bringen. Gott wird wegen dir nicht bitter und auch nicht zynisch. Er ist zur Vergebung bereit. Und wenn du dich selbst als schwierig empfindest, Gott hält das nicht ab, dich zu lieben. Er lässt die Gemeinschaft mit dir nicht abreißen. Er ist übrigens auch nicht überempfindlich. Er hält vieles aus. Gottes Liebe rechnet das Böse nicht zu. Er möchte das Böse, Schlechte, all deine Schuld und Schulden nicht in Rechnung stellen. Er möchte diese Schuldenliste ganz schnell löschen. Er möchte den ganzen Schrott ganz schnell im Meer versenken, wo es am tiefsten ist. Und er angelt ihn nicht wieder hervor, sondern stellt ein Schild, eine Boje hin mit der Aufschrift Angeln verboten. Was vergeben ist, ist bei Gott tatsächlich vergessen. Du kannst es auch wieder vergessen. Gottes Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Gott hat keine Freude an Unrecht, an Verbrechen, Kränkungen, Beleidigungen, Verletzungen, die dir widerfahren. Er ist nie schadenfroh. Er freut sich nicht, wenn du übers Ohr gehauen wirst. Auch nicht, wenn du andere übers Ohr haust. Gott freut sich an Echtheit. Diese Liebe freut sich, wenn Recht und die Wahrheit den Sieg davontragen. Gottes Liebe erträgt alles, sie ist wie ein Dach. Sie gibt dir Geborgenheit und schützt das Schwache in dir. Sie trägt es nicht nach außen. Sie hält deinen Macken und Fehlern stand. Sie will dich vor Bösem schützen. Sie gibt dich nicht auf. Gottes Liebe vertraut immer. Wenn du in seine Verborgenheit kommst, vertraut er dir seine Geheimnisse an. Er traut dir auch etwas zu. Wenn er dir sagt, dass du etwas tun sollst, dann traut er dir zu, dass du das kannst und auch tust. Und wenn er dir etwas zumutet, dann geht er davon aus, dass du den Mut hast oder gewinnst, damit umzugehen und das zu bewältigen. Gottes Liebe erkennt dich an und ist von dir überzeugt. Schließlich hat er dich wunderbar geschaffen und perfekt erlöst. Seine Liebe sieht dich in den besten Farben. Die Liebe hofft alles. Gott gibt dich nie als hoffnungslosen Fall auf. Selbst wenn du dich aufgibst oder andere dich aufgegeben haben, Gott nicht. Seine Hoffnung lässt unter keinen Umständen nach, weil er gut ist und Spezialist darin, alles gut zu machen. Gottes Liebe duldet alles, sie bleibt darunter, sie hält aus und hält Stand. Sie flieht nicht vor schlimmen Verhältnissen und haut nicht ab. Gott hat immer noch Geduld mit dir, sie geht ihm nicht aus. Und Gottes Liebe hört niemals auf, sie fällt niemals, sie wird nicht hinfällig, verfällt nicht, kein Verfallsdatum. Sie fällt nicht um, lässt nicht nach, veraltet, versagt, unterliegt nicht. Sie kommt nicht ans Ende. In Ewigkeit sollst du das einmal sehen und erleben und verstehen. Verstehen und erleben, am besten jetzt schon. Soweit mal Gottes Liebe zu dir, zu jedem von uns. Und jetzt möchte ich für heute eigentlich aufhören, aber eine Hausaufgabe mitgeben, oder jeder geht nochmal in einen Raum, wo er mit sich alleine ist. Ich habe diese ausführliche Übersetzung nochmal aufgeschrieben, würde ich jedem gerne mitgeben. Und ich würde zumindest ermutigen, dass jeder und jede das nochmal liest, auf sich wirken lässt. Es ist sehr viel, dann vielleicht mal 1 bis 3 Aussagen davon raussuchen. Es wird uns ja unterschiedlich ansprechen, was gerade aktuell ist für uns. Und dann mal drüber nachzudenken, vielleicht sogar auch sich aufzuschreiben, was bedeutet es, dass Gott mich so liebt, dass Gott so mit mir umgeht. Und dann, was kann oder sollte das für mein Verhalten anderen gegenüber bedeuten? Ja, also nochmal durchgehen, einfach meditieren. Und dann bleibt man dem einen oder anderen vielleicht hängen und man sagt, nicht, das ist mir neu oder fordert mich heraus oder ist besonders wichtig jetzt. Und dann nochmal das Vertiefen, was heißt das, dass Gott mich so liebt? Und was könnte das bedeuten, wie ich mich anderen gegenüber verhalte? Und das einfach mal sich setzen lassen. Ich würde gern jetzt noch beten und dann teile ich das einfach aus und dann kann jeder damit so umgehen mit der Zeit, die er hat oder braucht. Ist das okay? Herr, wenn wir deine Liebe buchstabieren sollten, wir kämen nie ans Ende oder sie ausloten, auch alles davon empfangen und erwidern, da reichen Ewigkeiten nicht. Aber ich bitte dich, dass wir 1, 2, 3 Buchstaben davon heute neu entdecken und aufnehmen können, empfangen von dir und so im Herzen empfangen, dass das Wurzeln schlägt und dass daraus auch etwas wächst, woran du Freude hast, woran wir Freude haben und woran andere dann Freude haben können. Danke, dass deine Liebe so stark ist, dass sie ganz viel Gutes hervorbringen kann und will und das in jedem Menschen, egal wer er ist und wie er ist. Danke, dass deine Liebe allem anderen weit, weit überlegen ist. So wahr du, Jesus Christus, vom Tod auferstanden bist und der Tod und alles Böse dich nicht halten konnten und nicht den Sieg feiern konnten und nicht das letzte Wort hatten. Danke, dass deine Liebe so stark ist. Und jetzt rede bitte auch zu uns ganz persönlich darüber noch einmal.